Schön, euch zu sehen. Das letzte Bild, das ich so vor Augen habe von euch und von dem Gottesdienst, gab es ganz viele Lücken noch zwischen den Stühlen. Es gab mal sowas wie eine Corona-Pandemie. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Ich mich noch genau. Und dann stand hier ein Stuhl und dann war ganz viel Platz und dann wieder ein Stuhl. Und so viele freundliche Gesichter habe ich damals gesehen und ich freue mich, euch heute wieder hier zu sehen. Freue mich, dass ich hier sein darf. Und ich möchte euch gerne mit hineinnehmen in etwas, was ich liebe. Ich liebe nämlich Wimmelbilderbücher. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Da sind unendlich viele kleine und große Details dargestellt. Wimmelbilder. Meinen Kindern habe ich die erzählt, wir hatten so ein riesengroßes Wimmelbilderbuch. Das ist ein Zungenbrecher. Also so ein riesengroßes Buch und das haben wir uns gemeinsam angeschaut, was man denn da alles sehen konnte. Städte, Autos, Menschen, Bäume, Häuser, Tiere, unendlich viel und es passierte auch unendlich viel. Und dann gab es so und gibt es so Bilderbücher, so Wimmelbilder, wie jetzt hier, genau, wie dieses hier. Das ist ja ein ganz fantastisches Bild. Da werden biblische Geschichten beschrieben und dargestellt. Mit ganz vielen Anspielungen, wo man schmunzeln kann und lächeln kann, wie denn das auch dargestellt wird. Das fängt an rechts oben mit der Arche und dem Regenbogen. Ihr könnt es erkennen. Ich könnte mit euch jetzt so eine Ratestunde machen, was man dann noch alles erkennen kann. Die Kinder sind irgendwo in der Sonntagsschule, die würden da sicherlich ganz viele Dinge noch erkennen. Da ist Abraham und Isaak dargestellt, Jona und der Walfisch, Mose, Trompeter von Jericho ist da zu entdecken. Vielleicht kennt ihr auch solche Wimmelbilder, wo so unendlich viel dargestellt, beschrieben wird. So viele Details, man verliert den Überblick. Man kann das gar nicht alles in sich aufnehmen. Zu viel, viel zu viel, sodass man sich sogar darin verlieren könnte bei so vielen unterschiedlichen Eindrücken. Und manchmal muss man dann anfangen, so kleine Bereiche sich genauer anzugucken, um dann zu entdecken, was denn da eigentlich verborgen ist. Und man ist erstaunt, was es da alles gibt. Ich entdecke, manchmal passiert das bei Bibeltexten mir genauso. Die sind so unendlich voll, dass man den Eindruck hat, da wimmelt es von großen theologischen Themen und kleinen Begriffen, so wie in dem Predigttext heute aus Kolosser 2. Da heißt es ab Vers 12, mit ihm seid ihr begraben worden in der Taufe. Mit ihm seid ihr auch auferweckt worden durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. Und Gott hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart in Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches und hat uns vergeben alle Sünden. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war und hat ihn aufgehoben und an das Kreuz geheftet. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und über sie triumphiert in Christus. Wie ein Wimmelbild. Viele große theologische Themen. Da ist vom Begräbnis die Rede, von der Taufe, von der Auferweckung der Toten, von einem Schuldbrief, von der Vergebung der Sünden und noch viel mehr. Es wimmelt von theologischen, wichtigen, gewichtigen Themen. Und auf den ersten Blick ist es ganz schwer zu erkennen, worum es denn da eigentlich geht. Wenn ich Wimmelbilder betrachte, dann mache ich es gerne so, dass ich mir einen Aspekt herausgreife, mir das anschaue, staune, schmunzle, lächle und dann zum nächsten gehe. Und vielleicht ist es auch eine Möglichkeit, sich mit solch einem Bibelwort auseinanderzusetzen, mit dem Predigttext aus dem Kolosserbrief, sich auf eine Reise zu begeben und so Szene für Szene zu erkunden, was denn da in diesen Versen genau steht. Das erste ist, begraben durch die Taufe. Zunächst geht es um Christus und die Taufe. Mit Christus seid ihr begraben worden durch die Taufe. Eigentlich müsste es da in unseren baptistischen Ohren jetzt klingeln. Das kennen wir. Das ist etwas, was uns bekannt vorkommt. Aus den Taufgottesdiensten kennen wir so etwas. Da kommt jemand zum Glauben an Christus, will sich taufen lassen. Die bewusste Antwort des Glaubens auf den Ruf Gottes. Er sagt Ja, Ja zu Gottes Reden, zu Gottes Handeln. Und es wird bei ihm im Leben zu einer Tat, zu einem Bekenntnis des Glaubens. Ja, ich sage Ja zu Gottes Menschenfreundlichkeit und Güte. Ja, ich sage zur Nachfolge, zum Glauben. Dies und vieles andere werden auch die Christen in Kolossee erlebt haben. Sie lassen sich taufen. Und das wissen wir. Bei der Taufe wird der Täufling ganz untergetaucht. Ein Zeichen dafür, dass das bisherige Leben zu Ende geht. Und neues Leben beginnt. Neues Leben, ein Leben als Christin oder als Christ. Das alte Leben wird quasi in der Taufe begraben und mit dem Auftauchen beginnt dieses neue Leben. Wer schon einmal unter Wasser war, also so abgetaucht ist, so im Schwimmbecken, der weiß, das gibt so einen Moment, da kriege ich keine Luft mehr. Da wird einem vielleicht auch Angst. Da wird einem vielleicht sogar bange. Mag sein, dass es die Dunkelheit ist, die einen da umgibt. Bei der Taufe lässt man sich allerdings freiwillig ja untertauchen, unter Wasser tauchen. Und ich erinnere mich trotzdem noch so ein bisschen an diese Dunkelheit, die ich da empfunden und erlebt habe. Und welche Erleichterung ist es dann wieder auftauchen zu dürfen und das Licht zu sehen. Der Schreiber des Kolosserbriefes sagt, Gott hat euch mit Christus lebendig gemacht. So lebendig, wie ihr euch fühlt, wenn ihr aus dem Wasser auftaucht und noch viel mehr. Wie neugeboren. Euch ist neues Leben geschenkt, so spricht er es den Christen in Kolossee zu. Leben im Hoffnungsraum Gottes, im Lebensraum Gottes und da wimmelt es von Hoffnungsbildern. Da wimmelt es von Lebensbildern. Da wimmelt es von dem, was Leben lebendig macht, im Umfeld und im Raum der Gemeinde. Was Leben sinnvoll macht. Es wimmelt von Verheißungen, es wimmelt von Zusagen, es wimmelt von den Wirkungen, die Gott schenkt und den Auswirkungen der Kraft seines Geistes. Welch ein Gewimmel von überfließendem Leben. Toll. Der zweite Aspekt. Der Schuldbrief ist getilgt. Als nächstes geht es ja in unserem Brief oder in unserem Predigttext um Schuld und die Freiheit des Glaubens. In der Rede ist sogar von einem Schuldbrief die Rede. Vielleicht haben wir uns darunter ein Dokument vorzustellen, das die Gegner des Apostel Paulus in Kolossee in der Hand gehalten haben, wo ganz viel aufgeschrieben gewesen ist. Du sollst nicht, du darfst nicht, du sollst das nicht und du sollst dieses tun und du sollst jenes tun. Und ein Schuldbrief war also anscheinend voller Forderungen, was man alles darf und vor allen Dingen auch, was man alles nicht darf. Da kann einem ganz schwindelig werden. Da kann man ganz wirr im Kopf werden. Vielleicht passt das auch in unsere Zeit. So in der Werbung entdecke ich das immer wieder. In der Werbung, wo mir deutlich gemacht wird, was ich denn alles tun soll, um ein lebendiges Leben, ein besonderes Leben zu erfahren. Wo es wichtig ist, wenn es darum geht, berühmt erfolgreich zu sein. Sei es im Aussehen oder in der Fitness, im Beruf, in der Freizeit, bei Urlaub oder auf Reisen. Oder wenn es darum geht, zu gucken, was man denn besitzen muss. Mein Haus, mein Auto, meine Segeljacht. Manchmal wird das zu einer Ersatzreligion. Das abzustreichen, abzustreifen, manchmal ganz herausfordernd. Und ich entdecke, dass Christus im Grunde diese Ersatzreligion erledigt hat. was uns fordert, was uns überfordert, gleichsam mit ihm am Kreuz genagelt worden ist. Dass dieses Du musst nicht mehr das ist, was mich knechten muss. Sondern dass wir herausgeliebt sind, eingeladen sind zur Liebe und zur Menschenfreundlichkeit Gottes. Einige Verse weiter heißt es in diesem Kolosserbrief: So zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als seine Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld und ertrage einer den anderen und vergebt einander. Wenn jemand Klage hat gegen den anderen, vergebt, wie euch der Herr vergeben hat. Über alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Zu diesem Leben will uns Christus befreien, hat Christus uns befreit. Und das gilt auch für die inneren Antreiber, die uns manchmal noch viel, viel intensiver vorschreiben. Das hast du nicht gut gemacht. Das hast du unterlassen, das hättest du aber tun können. Da bist du schuldig geblieben. Den Fehler hast du gemacht. Wie schön wäre es, wenn man auch diese innere Liste einfach durchstreichen könnte. Einfach zu den Akten legen dürfte. Mit diesem Stempel erledigt. Und ich habe oft den Eindruck, dass uns das viel, viel schwerer fällt, als anderen zu verzeihen. Dass es uns viel, viel schwerer fällt, uns das oftmals selber zu vergeben. Vor einigen Jahren ging es durch die Presse. Margot Käßmann, die damalige Bischöfin der Hannoverschen Kirche, wurde, nachdem sie etwas Alkohol getrunken hatte, Auto gefahren ist, von der Polizei erwischt. Ihr Gesicht überall auf den Zeitungen in ganz Deutschland groß abgebildet. Die Schlagzeile drunter: Seht her, die Bischöfin ist auch nicht ohne Fehler. Margot Käßmann selber hat dann gesagt: Ja, ich habe einen Fehler gemacht. Aber mein Leben rechtfertigt sich nicht dadurch, dass ich alles richtig mache, sondern dadurch, dass Gott mich hält und trägt und tragen wird, auch durch scheußliche Situationen. Ich finde das wunderschön. Mein Leben wird nicht dadurch gerechtfertigt, dass ich alles richtig mache, sondern dass es einen Christus gibt, der für mich eintritt, der mir immer wieder die Möglichkeit schenkt, neu anzufangen, weil Gott diesen Schuldbrief getilgt hat. Und seit Ostern, seit der Auferstehung Christi, leben wir das doch auch im Umfeld unserer Gemeinden. Und die Osterbotschaft reicht doch sogar noch weiter als in unser kleines persönliches Leben hinein. Sie stellt den Kosmos quasi auf den Kopf. Es reicht also in die gesellschaftlichen Dimensionen hinein, wenn hier davon geschrieben steht, dass er die Mächte und die Gewalten ihrer Macht entkleidet hat und sie öffentlich zur Schau gestellt hat und dass Christus über ihnen triumphiert. Und deswegen das Dritte: Mächte und Gewalten. Die Osterbotschaft, dass Christus auferstanden ist und was das Zentrum unseres Glaubens ist, strahlt doch hinein in die Wirklichkeit dieser Welt. Auch wenn wir entdecken müssen, dass in vielen Punkten unsere Welt gefährdet ist, dass das, was uns umgibt, zu lähmen versucht, dass es uns schwindelig machen könnte. Worin ich das konkretisieren würde? An drei Dingen. An die menschengemachte Zerstörung unseres Planeten. An den Krieg in der Ukraine. Und an den Nachwirkungen der Corona-Pandemie. Und jede dieser drei Krisen könnte uns im Grunde hilflos machen. Und alle fordern uns in Summe noch mehr als heraus. Und ich erlebe in vielen Gemeinden, wie die Pandemie nachwirkt, wie sich Leben in den Gemeinden verändert hat, nicht unbedingt zum Positiven. Long-Covid gibt es auch in Kirchen und Gemeinden und Gemeinschaften. Und es fordert uns heraus. Es fordert uns heraus zur Solidarität. Und ich freue mich darüber, wie persönlich und engagiert in Gemeinden und in der Gesellschaft in ganz unterschiedlicher Weise man sich da einbringt. Wie unendlich viele Menschen aktiv sind. Wie viele sich bemühen, Not zu lindern. Kleine und größere Hoffnungszeichen setzen. Da wimmelt es förmlich von Ideen. Da wimmelt es von Beispielen und Impulsen. Und es werden immer mehr. Und es könnten noch mehr werden. Und damit sind wir beim vierten. Das Wimmelbild des Glaubens aus der Perspektive Gottes. Also wenn wir uns diesen Predigttext noch einmal ins Gedächtnis rufen, dann fragen wir uns vielleicht, muss denn so viel Gewimmel sein? Kann man das nicht ein bisschen einfacher machen, sagen? Jo, vielleicht kann man das. Aber vielleicht ist es mit dem Glauben wirklich auch so wie mit den Wimmelbildern. Da ist nicht alles fein säuberlich immer strukturiert und organisiert. Manchmal ist es im Leben und im Glauben so, dass da viele Themen nebeneinander stehen. Das gehört zum Leben dazu, zur Vielfalt, zur Buntheit des Lebens. Und vielleicht kennen wir es, dass es in unterschiedlichen Lebenssituationen immer unterschiedliche Themen gibt, die uns berühren. Wenn zum Beispiel ein kleines Kind geboren wird, dann denkt man über Kindersegnung oder Kindertaufe nach. Oder an anderen schwierigen beruflichen Stationen fragt man sich, ja, wo finde ich denn Halt? Oder vielleicht braucht man in anderen Situationen nochmal was Mutmachendes, um weitergehen zu können. Also ich empfinde, manchmal ist es im Glauben so wie mit den Wimmelbildern. Man kann immer wieder Neues entdecken. Und man kann getrost sein und zuversichtlich, dass man sich auf Gott verlassen darf, weil Gott das gesamte Wimmelbild, auch mein persönliches Herumgewusel, immer im Blick behält. Das finde ich sehr tröstlich. Amen.